Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ganz herzlich willkommen zu Plus 1. Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme Sie alle an die Hand und gemeinsam gehen wir dann im Themenwald spazieren. Wir lassen unsere Stadt, unser Dorf und ganz besonders unseren Alltag hinter uns und flüchten in Geschichten zu Mythen in Tüten und weg sind wir. Mein Gast bei Plus 1 ist heute Caro Matzko. Schön, dass du da bist, Caro Matzko.
Ja, ich freue mich auch.
Sie könnten sie vielleicht kennen aus recht vielen Fernseh- und Radioformaten. Oh, zum Beispiel Xenius auf Arte oder Ringelstädter im bayerischen Fernsehen. Manchmal aber auch im Mutterschiff, dem ersten deutschen Fernsehen. Ich beschreibe sie mal ganz kurz. Sie ist groß und schmal, hat tellergroße blaue Augen. Und ihre blonden Locken sind von tizianischer Pracht und Fülle.
Oh Gott, ich bin Caro. Kurz davor, das mir irgendwie als Wandtattoo anfertigen zu lassen.
Du bist uns zugeschaltet aus Bayern. In deiner Garderobe oder vielmehr in der Maske sitzt du, wenn ich das richtig sehe, ne?
Ja, ich habe auch schon alle Wickler wieder auf der Lampe. Also in dieser tizianischen Pracht steckt extrem viel Handwerk.
Ja, es ist viel Arbeit. Es ist kürzlich ein Buch erschienen, das du zusammen mit deiner Freundin und auch, ich will mal sagen, vielleicht Leidensgenossin Tanja Marfao geschrieben hast, in dem ihr zwei sehr persönlich und vor allem aber auch sehr liebevoll euch mit Essstörungen auseinandersetzt, mit denen ihr beide zu kämpfen hattet. Du hast einen langen Kampf mit Magersucht hinter dir und die Tanja hatte mit Übergewicht zu kämpfen. Ja, so eine problematische Sicht auf eure Körper ist vielleicht das, was euch eint. Und ihr habt ein sehr schönes Kapitel auch über Kinder geschrieben, weil ihr beide Mütter seid. Und man natürlich jetzt als Mutter besorgt ist, das Problem einfach in die nächste Generation weiterzugeben. Kannst du mal was dazu sagen, wie du zum Beispiel deiner Tochter beibringst, ihren Körper zu lieben?
Das ist tatsächlich eine harte Aufgabe. Ich würde so weit gehen und sagen, dass es eine der härtesten Aufgaben für mich ist, über die ich mir am Anfang von meinem Muttersein tatsächlich gar nicht so Gedanken gemacht habe. Weil ich dachte, also erstmal muss man sagen, dass meine Tochter zu früh auf die Welt gekommen ist und deswegen wie so viele Kinder, die Magensonden ernährt wurden, dann halt Probleme mit dem Schlucken hatte und nichts Festes essen wollte. Und dann war sie eine Zeit lang unterkalorisch versorgt und war sehr dünn. Und dann habe ich mir wahnsinnige Sorgen gemacht und habe eine Kuhpatenschaft abgeschlossen, weil sie eine Zeit lang nur den Joghurt von einer bestimmten Marke, einer bestimmten Biomarke gegessen hat. Und dann haben wir eben so eine Kuhpatenschaft ihr angelegt. Genau. Und ich habe sie immer dann ermutigt, viel zu essen. Und mir war irgendwann auch egal, was sie isst. Das schlug jetzt irgendwann um, das Pendel. Und jetzt ist sie von barocker Schönheit, würde ich gerade sagen, aktuell. Und mir ist es egal, weil sie ist glücklich und gesund und so soll es sein. Und sie wurde dann, ist in der zweiten Klasse und wurde dann von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern damit konfrontiert, dass sie ein bisschen gewampert ist, sagt man in Bayern. Mhm. Und habe ich sie wirklich, da mussten wir damit umgehen lernen gemeinsam. Für mich ist es natürlich, sie merkt, dass ich da sensibel reagiere und ich versuche jetzt möglichst cool zu sein und zu sagen, nee, du bist nicht dick, du hast eine dicke Jacke an. Oder versuche ihr auch ein anderes Körperideal vorzuleben, weil ich irgendwann auch gemerkt habe, dass ich von meiner Mutter gelernt habe, dass die immer vor dem Spiegel stand und es schon so richtig zum guten Ton gehörte, dass man dann so an sich rummäkelt so. Mhm. Also meine Mutter kommt aus dem Rheinland und dann stand sie immer da und hat gesagt, Mann Schnecke, ich bin so fett geworden. Und dann hat sie sich immer so vorne so in die Rollen so gezwickt oder hat es dann versucht, es so zusammenzuzurren zu so einer Sanduhrfigur mit so einem breiten Gürtel, wie man das in den 80ern so hatte.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, ich habe so abgespeichert, das ist normal, dass man sich als Frau irgendwie kacke fühlt.
Ja.
Und sich irgendwie hässlich findet. Und jetzt versuche ich meiner Tochter vorzuleben, dass man sich als Frau einfach so fühlt, wie man sich fühlt. Und da ich aber nicht weiß, wie ich mich immer fühle, habe ich beschlossen, dass ich es mit Humor angehe und tanze möglichst immer total Banane vorm Spiegel nackt rum oder
ja,
in Unterwäsche.
Das ist ja nicht
also ich versuche über Humor darüber zu gehen und einfach alles zu shaken, was ich habe. Wie machst du das?
Exakt so. Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich auch viel in der Wohnung, also sagen wir mal, wenn nicht alle da sind, ich habe auch noch zwei Söhne, die sind da sehr sensibel, aber wirklich nackig da durch die Wohnung rennen, alles shaken, was man hat und das irgendwie schön finden und zwar darüber, dass man einfach Stunde um Stunde nackt ist und immer wieder auch am Spiegel vorbeikommt. Und dann bekommt das so eine Normalität. Und Dinge, die man lange ansieht, findet man irgendwann auch schön, so stelle ich mir es vor.
Ja, aber ich frage mich trotzdem auch, warum wir jetzt als einzigen Weg da Humor finden. Das ist ja, ist es dann, wenn ich jetzt mich mal so abklopfe, ist es eine Art von Galgenhumor oder hat man so eine ironische Distanz dann schon zu sich, weil man anders nicht damit umgeht? Also es wird ja immer Selbstliebe gepredigt und da sind Tanja Marfo, meine Buch-Co-Autorin und ich immer grundsätzlich anderer Ansicht. Ich finde, Selbstliebe ist ein Problem, das ist zu hoch gehängt. Keiner kann irgendwie vorm Spiegel stehen und immer sagen, Mann, bist du geil. Ja. Ich probiere das manchmal, aber ich komme mir dann auch blöd vor.
Ja.
Weil ich es nicht so meine. Also an manchen Tagen denke ich, ja, passabel, passt schon. An schlechten Tagen denke ich, die Schwerkraft. An ganz schlechten schaue ich wieder nur auf bestimmte Zonen und denke mir, ich lasse es jetzt doch operieren und wegmachen und dann wieder nein. Also
ja.
Ich glaube, es ist auch, also für mich funktioniert Selbstliebe nur, ich finde so Selbstakzeptanz ist so ein Ziel, womit ich klarkomme.
Ja, das stimmt wohl. Ja, ich habe tatsächlich auch, ich habe eine sehr große Nase und mein Leben lang damit zu kämpfen, dass sie eigentlich immer ein bisschen zu groß ist für das kleine Gesicht. Und da ist es auch so, dass ich eher Richtung Akzeptanz gehe. Ich kann das Ding nicht so richtig lieben, aber akzeptieren ist okay und vielleicht reicht das ja auch.
Ja, es ist so, bestimmte Sachen verzweifle ich immer noch. Neulich hat hier die Erika, die immer da sich darum kümmert, dass ich passabel angezogen bin und nicht so wie privat rumlaufe, die hat mir neulich so eine Hose mit so Bügelfalten gebracht. Und dann wusste ich schon, okay, immer diese Hosen mit den Bügelfalten. Ich weiß genau, dass es bei mir nicht funktioniert, weil ich so Reiterhosen habe und das ist mein Thema. Mhm. Und dann stand ich wieder mit diesen Bügelfaltenhosen da und dachte so, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Ich gehe dann jetzt mittlerweile auf die Metaebene und redet dann so in der dritten Person, jetzt ist sie wieder an diesem Punkt, wo sie sich erschießen möchte. Aber dann froh ist, dass sie keinen Damenrevolver zur Hand hat.
Aber wenn, dann müsste es schon ein Damenrevolver sein. Das Buch, das du geschrieben hast, wir haben den Titel noch gar nicht genannt, das heißt Size Egal. Also du hast es zusammen mit deiner Kollegin und Freundin Tanja Marfo geschrieben. Es heißt Size Egal. Es lag ein Weilchen auf meinem Nachttisch und ich bin etliche Male aufgewacht und eingeschlafen und daran vorübergelaufen, bis es endlich geklickt hat. Das ist ja ein Wortspiel. Ja? Size egal wie scheißegal.
Oder wie Size Zero. Also wie diese, in den 90ern hatte man das, glaube ich, dass Victoria Beckham dann immer diese ominöse Jeansgröße 0 hatte. Die mir aber noch nie beim Einkaufen begegnet ist, muss ich ehrlich sagen.
Nee, tatsächlich, die habe ich auch noch nie gesehen. Aber vielleicht ist es auch Frauen wie Victoria Beckham vorbehalten, in solchen Läden shoppen zu gehen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe das Buch, das sich mit euren Körpern und auch den Schwierigkeiten mit euren Körpern beschäftigt, passenderweise Naki Daya in der Sauna gelesen. Und bei, also nicht nur, ne, ich war nur 20 Minuten in der Sauna, aber unter anderem dort. Und beim Blättern habe ich auf einmal gesehen,
Bilder in meinem Kopf,
dass ich Caro Matzko in deinem Buch Erwähnung finde. Und zwar in den Danksagungen. Ja. Da dankst du einer Menge Frauen, die ich auch cool finde, so wie Charlotte Roach, aber ausdrücklich auch Beyoncé Knowles und mir. Ja? Und hätte ich dich hierhin nicht eingeladen, ich hätte nie erfahren, dass ich da drin stehe. Jetzt muss ich natürlich eine Menge Bücher kaufen, um rauszufinden, ob ich da auch erwähnt werde. Aber das heißt ja ein bisschen, du hast an mich gedacht.
Ich habe total an dich gedacht, weil du ja auch eine Medienschaffende bist. Und wir Medienschaffenden, wir sondieren uns ja auch immer so ein bisschen, oftmals mit so einem neidvollen Blick. Was macht die? Warum hat die Sendung gekriegt und ich nicht? Was muss ich denn noch machen? Soll ich jetzt noch mehr auf Instagram posten? Und ich hier schreien. Ich habe das so ein bisschen aufgegeben und habe jetzt einfach weiterhin auch da Selbstakzeptanz, dass mir weiterhin halt auch meine angebliche Karriere passiert. Mhm. Aber du bist mir immer so, wir sind uns ja einmal bei einem Casting über den Weg gelaufen.
Ein einziges Mal sind wir uns persönlich begegnet. Wir sind wirklich.
Das war auch, glaube ich, eins der wenigen Castings, zu denen ich überhaupt eingeladen wurde. Aber da warst du und dann habe ich gedacht, weil du bist mir vorher schon mal begegnet, ohne dass du es wusstest, da solltest du gecastet werden für ein Format. Und ich war damals Praktikantin und alle haben gesagt, also diese Caroline Corneli, die arbeitet bei Fritz, die ist aus Berlin, die ist so cool und die ist so schön. Und ich so, kurz, ja. Da war ich gerade in meiner Reggae-Phase und habe mir immer so Handtücher um den Kopf gewickelt, wie so ein Turban. Aber egal. Und dann bist du mir bei diesem Casting begegnet und dachte ich, boah, krass, jetzt bin ich bei einem Casting, wo auch Caroline Corneli ist. Dann kann ich ja gleich scheißen gehen, weil die ist ja die geile Caroline Corneli, die aus Berlin. Ja, nicht die aus dem provinziellen Blackfacing München, nein, das ist die aus geiles Berlin. Ja,
ja.
Und dann dachte ich, du bist halt der heißeste Hase unter der Sonne, aber du bist mir trotzdem immer positiv aufgefallen, weil du warst einfach sehr, sehr offen, sehr niedrigschwellig erreichbar, sehr mit dir gefühlt im Reinen und einfach sehr freundlich.
Ja,
und
das, nicht stutenbissig. Das bringt mich tatsächlich zu dem, worüber ich mit dir sprechen wollte, Projektion nämlich, weil so im Reinen, ich sag mal, wir haben ja beide einen ähnlichen Job, so als Moderatorinnen und damit natürlich auch als Projektionsfläche. Und na klar, setze ich mich jetzt nicht hier hin und sage zu den Leuten, du, ich habe da einen ganz schlimmen Minderwertigkeitskomplex. Also so ein bisschen so eine antrainierte Heiterkeit ist ja immer dabei. Aber wie erklärst du dir, dass man immer denkt, die anderen haben es voll schön und man selber nicht?
Ich glaube, dass man, also ich bin jemand, die schon auch sieht, was sie hat. Und wie schön sie es eigentlich hat. Und ich versuche, mich in Demut zu üben und dankbar zu sein für das, was ich habe, wofür ich auch gearbeitet habe. Also ich glaube, dass ich das auch verdiene. Aber trotzdem ist das Leben der anderen oftmals scheint schillernder und aufregender zu sein. Und das liegt aber auch daran, dass ich mich zum Beispiel immer mit den paar Prozentsätzen, die es noch geiler haben, vergleiche. Wir orientieren uns nicht nach unten, jetzt von so einer Hierarchie zu sprechen, so einer gesellschaftlichen, wobei das, glaube ich, uns allen besser tun würde, wenn wir das machen würden.
Denke ich zum Beispiel an Linda Zervakis aus dem Erfolgsformat Tagesschau, dann fällt mir als erstes ein, die hat bestimmt eine ganz aufgeräumte Wohnung, pfiffige Kunst an den Wänden und schicke Weingläser, aus denen sie dann immer trinkt, wenn ihre sehr interessanten Gäste kommen.
Mhm. Und bei Linda Zervakis denke ich, die hat auch eine Nase.
Wohl wahr, aber man denkt immer, die anderen haben das so unheimlich toll und die anderen wiederum denken, man selber hätte das so unheimlich toll und vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte drin. Aber es gibt natürlich auch Frauen, denen traue ich gar nicht so viel zu. Also mein Lieblingsbeispiel für jemanden, der im vergoldeten Glashaus sitzt und irgendwie, weiß ich nicht, mit echten Diamanten wirft, und dabei völlig vergessen hat, wer sie eigentlich ist, das ist Mariah Carey. Da denke ich immer, traurigste Frau auf dem Planeten Erde.
Wie siehst du sie? Ja, es ist natürlich aus so einer Ferndiagnose schwer zu beurteilen, aber natürlich suche auch ich immer das Haar in der Suppe, wenn ich mir, du hast vorhin von Linda Zervakis gesprochen, wenn ich mir Judith Rakers zum Beispiel anschaue, denke ich, die ist noch blonder als ich und die hat halt ein Pferd im Garten, ja? Und ich habe halt irgendwie so zwei Hochbeete und sie halt 1000. Ja? Die Frage ist, ob wir 1000 Hochbeete glücklicher machen als 2.
Und hast du auch jemanden, wo du so denkst, also so wie ein Negativbeispiel, so eine Frau, wo du denkst, so vordergründig hat die alles, aber eigentlich ist sie totunglücklich und kommt dann nie wieder raus?
Es ist schwierig. Also ich denke, natürlich ist man schnell dabei, bei Melania Trump an so jemanden zu denken. Ja. Finde ich, ist so der Prototyp der Prinzessin, die unglücklich ist. Oder auch bei Meghan Markle, finde ich.
Ja, das stimmt.
Die hat dann so den, eigentlich würde man denken, she's living the dream. Die hat den geileren von beiden Prinzen, der halt noch Party machen kann, irgendwie aufgerissen. Und dann hat sie so ein geiles Baby gekriegt und dann hat sie voll Kohle. Ja. Und dann geht sie halt in so ein Schloss und dann ist halt irgendwie da jemand zickig und dann geht sie halt woanders hin, wo es noch schöner ist und wo sie auch Anschluss und Mehrblick hat. Ja. Denk mal, eigentlich prima, müsste doch prima sein. Dann macht sie auch noch irgendwelche Netflix-Produktionen. Ja, dafür würden sich ja andere irgendwie Fingernägel abkauen dafür. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr Leben so viel besser ist, als ich mit meinen 2 Hochbeeten. Keine Ahnung.
Ja, und vielleicht ist auch diese Form von Glück irgendwas, was sich dann nicht mehr steigern lässt. Also 2 Hochbeete oder 10 Hochbeete, da sind wir uns sicherlich einig, ist nicht, da schlägt es nicht aus beim Glücksbarometer.
Nee, ich glaube, dass zum Glück, ich kann mich natürlich jetzt auch noch mit 15 anderen, die ich auch geil finde, noch vergleichen, ja, und die halt irgendwie größere Brüste haben oder die heißeren Jobs. Aber meine Güte, ja, ich versuche wirklich diese Übung zu machen, jeden Tag zu denken, hey, du hast 2 Beine, du hast ein gesundes Kind hingekriegt, du hast 2 Hochbeete, du kriegst es eh nicht gebacken mit den Karotten, also mache irgendwie saisonales Obst und freue dich einfach.
Also, über Karotten werden wir ein bisschen später auch noch sprechen. Einstweilen, schön, dass du da bist, liebe Caro. Auf dich projiziere ich übrigens immer pure Heiterkeit.
Hi, ich bin Jochen, 36 Jahre und Redakteur von Plus Eins. Und normalerweise sammle ich hier Glücksgeschichten von anderen Menschen. Und jetzt hatte ich mal selbst Glück. Vor ein paar Wochen bin ich aufs Land gefahren, in die Einsamkeit des Waldes, eigentlich nur für ein paar Tage. Und als ich ankam, musste ich feststellen, wie immer ist auf eine Sache bei meinem 80er-Jahre-Campingbus Verlass, es geht zuverlässig was kaputt. Es lief Getriebeöl unten raus und die Reparatur zwang mich dann eben dazu, länger in diesem Waldhaus zu bleiben als gedacht. Und ich hatte so richtig miese Laune deswegen, denn ich wollte eigentlich nur mal entspannen außerhalb des Homeoffice. Ja, und kurz bevor ich dann zurückkehren wollte, Auto war repariert, schickt mir meine Nachbarin ein Foto von unserem Hinterhof hier in der Stadt. Nach einer ziemlich stürmischen Nacht offenbar ist von einer sehr großen und leider sehr kranken Buche auf dem Nebengrundstück ein sehr großer Ast abgefallen, und zwar genau dort hin, genau dort gelandet, wo sonst immer mein Auto parkt. Also wäre ich nicht hochgefahren und wäre dort nicht etwas kaputt gegangen, wäre ich dann nicht länger geblieben, wäre mein Auto jetzt wahrscheinlich komplett demoliert gewesen. Glück gehabt.
Plus 1. Die Antwort.
Sagt man der Suchmaschine seines Vertrauens im Netz toxische Weiblichkeit, dann antwortet die Suchmaschine, meinten Sie toxische Männlichkeit? Da fragt man sich natürlich, gibt es das überhaupt? Eine, die das vielleicht beantworten kann, weil sie sich sehr viel mit Frauen und deren Rollen und Platz in der Gesellschaft beschäftigt, ist die liebe Lena Liebkind. Lena, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Lena, ich frage einfach nochmal, wollte ich schon die ganze Zeit wissen, wollen wir Namen tauschen? Ich lege auf meinen noch einen Fuffi drauf.
Nee, ich behalte meinen gerne.
Alles klar, schade, mache ich hier einen kleinen Haken. Caro, du bist auch noch da, ne?
Ich bin sowas von da und ich finde toxische Weiblichkeit total gut, weil in unserer Branche ja einem auch immer Frauen begegnen, die sich so in ihre Erotik so irrsinnig ernst nehmen.
Ja.
Und manchmal würde ich das auch gern, aber es gelingt mir nicht.
Ja, und ist das denn überhaupt, also genau, Frauen, die ihre eigene Erotik ein bisschen zu ernst nehmen, ist das denn überhaupt toxische Weiblichkeit? Oder habe ich das erfunden, als ich über Mariah Carey nachgedacht habe? Wie sieht's denn aus, Lena? Was sagst du denn dazu? Gibt es das?
Ja, also das Schuldeingeständnis, dass du das erfunden hast, die toxische Weiblichkeit in Bezug auf Mariah Carey, ist schon fast richtig, würde ich sagen, weil wir Frauen das jetzt auch mit angenommen haben, über andere Frauen zu urteilen. Wir sind zu dick, zu dünn, zu schlampig, zu behaart, zu alles, ja, weil das in der Gesellschaft und in den Medien so vorgelebt wird, dass über eine Frau geurteilt werden kann. Und wir Frauen nehmen das auch leider an. Wir haben genug anderen Scheiß zu tun und trotzdem sind wir toxisch füreinander. Also da würde ich vielleicht eher so ermahnen und sagen, ey, wenn sich jemand in seiner Sexualität total wohlfühlt, sollte man den unterstützen. Und wenn jemand sich eher bedeckt hält, also da würde ich mich fragen, okay, was triggert das bei mir, dass ich diese Frau toxisch finde und was sagt das über meine Weiblichkeit aus? Weil Weiblichkeit ist ja so ein breites Feld, das kann man nicht definieren. Nicht nur Frauen sind weiblich, auch Transfrauen muss man mit einbinden und non-binäre Frauen. Bei toxischer Weiblichkeit denke ich jetzt aber eher an so ein Verhalten. Und genau wie bei toxischer Männlichkeit ist es so, dass es aus einer Verletzung herauskommt, dass man dann in Kontrolle über eine andere Person sein will. Ne? Also so bei beim Mann denkt man ja an Führen, an Unterdrücken, an Bestimmen, an Einschränkung. Und bei Frauen kommt aus so einer Verletzung eher so eine Rache und ein Gefühl der Ansteckung. Also wir möchten gerne, wenn wir Frauen verletzt sind, entwickeln wir so eine Kraft und wir wollen, dass alle anderen sehen, wie sehr wir verletzt worden sind. Und aus dieser Opferrolle entsteht diese toxische Weiblichkeit, indem wir zum Beispiel...
Die garstige Kraft der Manipulation.
Ja, zum Beispiel. Also es steckt in uns und toxisch ist zum Beispiel auch, wenn Frauen absichtlich Kinder bekommen, obwohl der Mann das nicht möchte oder schwanger werden. Ne? Also so, wir haben schon alle mal davon gehört, ne, dass auch natürlich Frauen dazu in der Lage sind, einfach genau zum richtigen Zeitpunkt quasi den Mann zu missbrauchen. Ich glaube, das bedient sich da so und meine Einladung wäre wirklich zu gucken, okay, was ist denn da so verletzt in mir und kann ich nicht dieser Person verzeihen und muss ich das auf mein Umfeld und auf die nächste Person projizieren? Aber toxische Weiblichkeit ist auf jeden Fall ein Ding.
Hm. Was sagst du, Caro? Hättest du das so erwartet?
Ja, da war jetzt unglaublich viel drin, wo ich sofort irgendwie gedacht habe, kurz Einspruch, euer Ehren. Und dann, nee, hat sie eigentlich voll recht, muss man sich jetzt so eingestehen. Also ich denke bei mir, denn nach, wenn ich die Erotik von anderen, die damit auch die sehr gut zu verkaufen wissen, da wenn ich da vielleicht so ein bisschen eifersüchtig bin, oder dann liegt es bestimmt daran, dass ich mich da einfach überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und ich mich einfach vor allen Dingen... Kennt ihr Urmel aus dem Eis? Da gibt es ja diese Kopfmenschen.
Ja.
Und ich bin auch so ein Kopfmensch. Also ich nehme oftmals nach wie vor den Rest meines Körpers weder wahr noch ernst, sondern ich bin halt nur so diese Schallzentrale, so wie diese Bilder, die Kinder malen, wo dann so eine Kugel ist und so zwei Kopffüßler, ja. Genau. So eine Amphibie, so fühle ich mich eigentlich immer noch. Eine Amphibie mit vielen Haaren im Kopf. Und vielleicht also hätte ich manchmal auch gern mehr Vulva und mehr Brüste oder sowas und würde damit so voll angeben, dass ich das so drauf habe auch.
Mehr Vulva, das finde ich,
das ist doch mal... Mehr Vulva-Wagen, das wäre, wenn ich mehr eine Partei Vulva hätte, ist mein Wahlspruch.
Also ob jetzt eine Übersexualisierung in den Medien oder in der Gesellschaft gesund ist, vor allem als Vorbild für junge Mädchen, darüber lässt sich auf jeden Fall reden und auch kritisieren. Aber ich finde es total spannend, dass du auch sagst, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass du irgendwie selber eine Unsicherheit hast oder irgendwas daran einem nicht gefällt. Ich störe mich manchmal auch natürlich an den Äußerlichkeiten anderer Frauen und erwische mich da regelmäßig dabei, wie ich darüber urteile. Wie gesagt, meine Einladung dazu zu gucken, okay, bevor es ins Toxische übergeht, wo kann man denn nachhelfen und vergeben?
Aber wenn ich dich richtig verstehe, Lena, dann ist ja eigentlich, und da hätte man auch ein bisschen selber drauf kommen können, toxisch ist toxisch, also im Sinne von... Ja. Im Sinne von gemein einfach, im Sinne von kleinherzig und dann ist es eigentlich fast egal, ob Mann oder Frau. Also toxisch bedeutet einfach wenig liebend, wenig vergebend und dafür sehr egozentrisch.
Genau, und da sind Männer und Frauen gleich.
Ja. Oh, endlich Gleichberechtigung, endlich normale Leute. Liebe Lena Liebkind, es war natürlich wieder das Schönste, dass du da warst. Wenn wir uns das nächste Mal hören, dann erhöhe ich mein Angebot, mit dir Namen zu tauschen, auf, lege ich 100 Mäuse drauf. Schön, dass du da warst und habe du einen schönen Tag. Bis bald wieder.
Du auch, danke. Tschüss.
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 Caro Matzko ist unser bezaubernder Gast heute. Du lebst auf dem Land in Bayern mit deiner Familie und du hast einen Garten. Ich denke mal, so regionale Schönheiten im Einklang mit der Natur. Ja? Da ich jetzt notgedrungen Team Schnittblume bin hier in Berlin, stelle ich mir einfach schon wieder was vor. Ich projiziere wild. Was wächst denn da in deinem Garten?
Also das ist tatsächlich, das ist Land relativ. Also ich bin, jetzt entzaubern wir das schon. Ich befinde mich im Speckgürtel von München und wohne in einem Reihenhaus aus den 20er Jahren. Und der Garten war so angelegt, es war so was für Kriegsheimkehrer, dass man vorne Tiere halten kann und hinten Gemüse anbauen kann. Bei mir wächst momentan noch nicht viel, aber in der Planung sind Tomaten, Kartoffeln, Karotten, Gurke, Peperoni, Radicchio und Pflücksalat.
Und was macht da den meisten Ärger? Ich habe vorhin schon gehört, mit Möhren hast du?
Tomaten. Tomaten sind der Killer. Tomaten sind Nachtschattengewächse und sind total empfindlich. Und ich fürchte, ich habe sie heute schon wieder übergossen. Ich versuche mich ja gerade mit Saatgut und dann diese, aus diesen kleinen Körnern da so winzige Babypflänzchen zu züchten, die ich dann an so Stöckchen binde und vereinzele. Und dann gehen mir alle ein. Oder es kommt die Schnecke und frisst alles auf. Hatte ich letztes Jahr.
Aber wenn man jetzt so einen Garten hat, ich meine, da wachsen so viele Sachen und die sind ja auch wie Kinder, die alle verschiedene Bedürfnisse haben. Dann bist du so eine Art, Achtung, Kindergärtnerin, die einzeln auf jedes Einzelne achten muss. Ich stelle mir das so schwierig vor.
Total. Und man muss auch, der Kindergartenvergleich ist sehr gut, weil man muss diese Gruppen, also die Igelgruppe und die Schlumpfgruppe, muss man auch ganz gut miteinander paaren, dass da so ein ausgeglichenes Verhältnis ist. Also, dass die halt aufeinander aufpassen, dass man zum Beispiel die Erdbeere neben den Knoblauch setzt und dann kommt nämlich der Rabauke nicht und macht alles kaputt, ja. Also es ist tatsächlich ein ewiges Lernen und ein permanentes Scheitern. Aber das Schöne ist, da ich ja in einem Kommunikationsberuf bin, halte ich privat eigentlich meistens gern die Klappe. Und das Schöne ist, dass man im Garten einfach Fresse halten kann. Man gräbt einfach so vor sich hin. Ab und zu flucht man.
Wie stark ist das Gefühl der Verantwortung bei Pflanzen? Also ist das vergleichbar mit dem Gefühl der Verantwortung, das man anderen Lebewesen gegenüber verspürt?
Ich bin tatsächlich sehr traurig, wenn meine Sämereien eingehen oder von der Schnecke zerfressen werden. Also ich habe so einen Wutanfall gekriegt, dass die Nachbarn zusammengelaufen sind letztes Jahr. Als ich gemerkt habe, dass alles aufgefressen wurde, habe ich so laut geschrien und so böse Wörter verwendet, dass sie dachten, dass was sehr Schlimmes passiert ist. Also ja, es ist natürlich nicht wie bei einem Tier oder sowas. Also ich habe ja Zebrafinken, da sind welche gestorben und dann habe ich wirklich weinen müssen. Und ich hatte auch Hühner mal gemietet für so ein paar Monate.
Was, du hast Miethühner? Kannst du dir keine eigenen leisten?
Ja, ich wollte mal erstmal, bevor ich mir welche anschaffe, erstmal ausprobieren, was das bedeutet. Und ich bin sehr froh, dass ich sie nur gemietet habe, weil so groß ist der Garten auch nicht. Und ich konnte wirklich am Geräusch der Fliegen hören, wo die Scheiße liegt. Und es waren so viele Fliegen, dass ich diesen Garten eigentlich überhaupt nicht mehr benutzen konnte. Also es sah auch aus, innerhalb kürzester Zeit haben sie einfach alles zerstört. Und für das eine Ei, das man dann mal hat, irgendwie muss ich sagen, nö.
Ja, ich hab auch einmal Kartoffeln versucht anzubauen, als ich noch ein Grundstück hatte. Aber es kam mir eher vor wie Kartoffeln tauschen. Also du steckst eine rein und kriegst eine raus.
Ja, genau, es bringt es jetzt auch. Also ja, ich fand das jetzt alles nicht so ertragreich. Ich habe das mit den Hühnern fand ich auch ganz interessant, weil ich da auch wieder an toxische Weiblichkeit denken musste. Es waren drei die waren genauso auch wie drei Mädchen sich verhalten. Also wie man das zum Beispiel aus der Lotta-Leben-Kinderreihe von den Lemmer Girls kennt, ja, dass das voll die Zicken sind und eins wird immer gemobbt. Und das eine, das hieß Partyhuhn, das haben die dann bei Regen, haben die das nicht ins Hühnerhaus gelassen. Das heißt, das Partyhuhn durfte den Kopf reinstrecken, aber der Pürzel hinten hing draußen und war patschnass. Und dann musste ich die Lottis erst wieder zusammenscheißen, dass die das Partyhuhn auch reinlassen. Also es ist wirklich krass, was da passiert. Die haben denen auch immer das Futter weggenommen. Und dann wurde ich immer sehr böse.
Also auch hier Kindergarten, könnte man sagen.
Voll. Muss man sich schon überlegen, was man sich da anschafft.
Und was für Blumen hast du?
Ich setze so auf regionale Bienensorten. Also ich bin nicht so der Rosentyp, weil die halt so auch Stacheln haben. Und da verletzt sich dann mein Kind unter Umständen dran. Deswegen setze ich auf niedrigschwelliges, regionales, Kornblume, Ranunkel, Ringelblume und Klatschmohn.
Ah, Klatschmohn ist gut. Ist der wirklich so indiskret, wie alle sagen?
Ah, das sagt man immer. Ich würde sagen, er ist geschwätzig, aber loyal. Weil er weiß genau, wenn er sich mit mir verscheißt, ja, ich habe den Dünger und er hat das Nachsehen.
Und wenn, also und machst du jetzt alles, was geht im Garten? Also jede Feier und jedes Frühstück oder so? Oder ist es auch so etwas, wo man sich einfach ein bisschen dran gewöhnt und dann sagt, nee, ich kann auch sehr gut im Haus frühstücken?
Kommt auf die Temperatur an. Ich muss dazu sagen, dass wir in dieses Haus mit Garten am Tag 1 von Lockdown 1 gezogen sind. Das heißt, ich hatte sehr viele Festivitäten, theoretisch geplant, praktisch war ich dann recht allein mit meinen Sämereien im Garten und mit diesen drei gemieteten Hühnern.
Ja. Ich möchte dir zum Ende dieses Gesprächs über den Garten noch eine Kleinigkeit mitgeben. Das habe ich noch nicht vielen Leuten erzählt, aber dir sage ich das jetzt. Normalerweise,
wir sind ja unter uns.
Wir sind ja unter uns. Rosen sind ja wirklich sehr zickige Gewächse und kaum einem gelingen die. Und man sagt dann immer, wer das kann, der hat irgendwie magische Fähigkeiten. Meine Mutter hat gegen die Schnecken in ihrem Garten Enten engagiert. Und diese Enten haben dann die Schnecken gefressen. Es waren aber gar nicht genügend Schnecken da. Und die Enten wiederum wurden dann vom Fuchs gefressen. Und dann mussten die, weil die ja nicht richtig gefressen wurden, sondern nur so angeknabbert, mussten die begraben werden. Und immer dort, wo meine Mutter eine ihrer Laufenten begraben hat, dort wuchsen dann die Rosen auch so tausendschön. Muss man jetzt irgendwie abwägen, ob man dieses Opfer bringen kann oder will, ne? Aber weil sie jetzt so viele Enten verloren hat, hatte sie auch gute Stellen, an denen die Rosen gut gewachsen sind. Weil offenbar, dass da drunter eine Seele lag oder so, bilde ich mir das ein, hat den Rosen geholfen. Es ist ein kleines, aber auch ein bisschen düsteres Gartengeheimnis.
Total. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, was ich da jetzt für Schlüsse draus ziehe. Wie morbid darf der Reihenhausgarten werden, bis die Nachbarn was sagen?
Ja, immerhin ist dein Garten ja kein Film von Tim Burton.
Vielleicht könnte ich die Nachbarn, die blöd kommen. Naja, aber dann brauche ich ja erst einen Fuchs, der die Nachbarn reißt.
Ja, das stimmt. Ein Fuchs ist nie verkehrt. Liebe Caro Matzko, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast gewesen bist. Was wir den Leuten nicht verraten haben, ist, dass wir schon mal voneinander geträumt haben, aber richtige, echte Träume in der Nacht. Und dann haben wir uns das so gegenseitig geschrieben.
Ja, das ist verrückt, oder?
Ja, das ist wirklich ein bisschen verrückt. Also das ist eine schöne Freundschaft, die wir in der fast hundertprozentigen Abwesenheit des anderen seit 2009 miteinander pflegen. Ich würde es gerne...
Ja, wir verstehen uns ausgezeichnet dafür, dass wir uns nie sehen.
Ja, ja, aber wirklich. Ich würde es gerne so weitermachen. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast warst. Wer mit seinem Körper nicht ganz fein ist und wer sich so sagt, das ist mir aber gar nicht scheißegal, wie mein Körper aussieht, der kann sich ja, wenn er Lust hat, das Buch von Caro Matzko und Tanja Marfo, Scheißegal, mal zu Gemüte führen. Und einstweilen für dich alles Gute und hoffentlich bis bald.
Vielen herzlichen Dank und viele Grüße nach Berlin.
Das war unser Lieblingsgast-Podcast für diese Woche. Ja, und wenn Sie mögen, hören Sie unseren zweiten Podcast an, unseren Geschichten-Podcast. Hier kommt Eva Wolk und sie beantwortet die Frage, ist Online-Dating wirklich nur was für Leute, die unter 50 Jahre alt sind? Ich nehme die Antwort einfach mal vorweg. Nein.
Und gestern Abend hat er dann geschrieben, oh, ich sehe, dass man schon ab dem 20. April wieder Karten für die Philharmonie kaufen kann. Suche dir ein Konzert aus, wo du mit mir hingehen möchtest. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht. Und ich habe dann hin und her überlegt, wie sage ich es ihm?
In der kommenden Woche begrüßt sie hier Utz Dreger. Ich sage einstweilen bis zum nächsten Mal. Tschüss.